Wie ermöglicht Christus Zufriedenheit? Das ist das Thema unseres dritten Vortrages. Mein 5-jähriger Sohn, er ist gerade ziemlich interessiert an Verkehrsschildern. Immer wenn er mit im Auto sitzt, dann fragt er, was bedeutet dieses Verkehrsschild und was bedeutet dieses? Und er hat sich mittlerweile schon so viele eingeprägt und ist ganz stolz, wenn er schon sagen kann, was dieses Schild bedeutet und was jenes Schild bedeutet und was ich gerade nicht beachtet habe. Und neulich fragte er mich, ob er jetzt, wo er schon so viel weiß, nicht auch selbst Auto fahren dürfte, ob er nicht einen Führerschein machen könnte. Und ich sagte ihm, ja, es ist ganz großartig, wie viel er schon über Verkehrsschilder weiß, aber um selber fahren zu können, braucht es noch mehr als bloß ein Wissen über den Verkehr und über die Regeln. Zum Beispiel, habe ich ihm gesagt, wäre es hilfreich, wenn deine Füße bis zu den Pedalen reichen würden. Er muss ein Alter erreichen, in dem er selbst Verantwortung übernehmen kann. Es braucht eine Reife, ein Wachstum, dass er dieses Wissen, was er hat, auch in rechter Weise umsetzen kann. Christliche Zufriedenheit ist ein höchst praktisches Thema. Und wir werden in dem nächsten Vortrag, in dem vierten Vortrag, noch einige Hilfen und Ratschläge erfahren, wie wir diese Zufriedenheit erlernen und umsetzen können. Doch christliche Zufriedenheit ist noch viel komplexer als Autofahren oder als irgendwelche anderen Fertigkeiten, bei denen es einfach darum geht, sich Wissen anzueignen und dann irgendwie in gewisse Handlungen zu übertragen und das einzuüben. Nein, christliche Zufriedenheit betrifft, wie wir eingangs gelernt haben, eben nicht nur das äußere Verhalten, sondern unser ganzes Herz, unseren ganzen inneren Menschen, uns als ganze Person. Darum gibt es einige wichtige Grundlagen, die nötig sind, damit wir diese christliche Zufriedenheit erlernen können, von der Paulus schreibt. Wir können sogar so weit gehen und sagen, christliche Zufriedenheit kann kein Mensch aus sich selbst heraus erlernen. Diese Zufriedenheit ist nicht eine Frage der Disziplin oder der Begabung oder der äußeren Mittel. Nein, die Grundlage christlicher Zufriedenheit finden wir in Jesus Christus selbst und dem Leben, das er gibt. Diese Zufriedenheit ist ein Geheimnis, das kein mächtiger oder Herrscher der Welt erkannt hat, noch die klügsten Lehrer und Professoren entwickelt haben. Es ist ein Geheimnis, das nur der Heilige Geist lehrt, aufgrund dessen, was Jesus Christus ermöglicht hat. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, diese Zufriedenheit, nur Christus kann sie ermöglichen. Er steht außerhalb unserer eigenen Kraft. Aber wie ermöglicht Christus diese Zufriedenheit? Was bedeutet es, dieses Leben, das er gibt? Und ich möchte 5 grundlegende Aspekte erklären, die wir nicht nur verstehen müssen, sondern die unser ganzes Leben neu definieren. Jesus ist nicht gekommen, um uns in unseren Lebensproblemen zu unterstützen. Es ging nicht darum, uns ein paar Ratschläge zu geben für ein besseres Zeitmanagement oder ein bisschen Struktur in unseren Alltag zu bekommen. Er ist gekommen, damit wir in ihm ein ganz neues Leben gewinnen. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt, einem neuen Leben in Gemeinschaft mit Gott. Der christliche Glaube ist nicht nur eine Lebensweise nach westlich-kultureller Prägung und christlichen Moralvorstellungen. Christlicher Glaube ist eine Erneuerung des ganzen Weltbildes und deiner ganzen Seele. Keine Arbeitsstelle, keine Beziehung, keine Amtsposition, keine abenteuerliche Erfahrung, keine Reise ins Weltall oder die Besteigung des Mount Everest, kein Jahr als Selbstversorger allein im Wald oder ehrenamtliche Arbeit unter Waisenkindern in Indien wird dich so verändern wie der Glaube an Jesus Christus. Mach dein Leben so anders, wie wenn Jesus dir ein neues Leben schenkt. Wir sagen so manchmal salopp, ja, endlich mal 8 Stunden Schlaf gehabt, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Oder seit 3 Tagen mal wieder eine Dusche, ich fühle mich wie ein neues Leben. Aber eigentlich trifft es nur zu, wenn Jesus Christus in dein Leben gekommen ist, dass wir sagen können, hier ist etwas neu geworden. Ein neues Leben. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der christliche Glaube, er dringt so sehr ins Leben ein, dass man sagen kann, ja, ich sehe noch genauso aus, ich habe noch den gleichen Namen, ich habe noch die gleichen Gene, aber ich bin ein neuer Mensch. Tatsächlich ist etwas so grundlegend anders geworden. Es haben sich nicht nur meine Gewohnheiten am Sonntagmorgen verändert, vielleicht nicht nur ein paar Hobbys oder Aktivitäten, denen ich nicht mehr nachgehe. Hier hat sich meine ganze Einstellung verändert. Meine ganze Sicht vom Leben, von dem, wer ich bin und wozu ich lebe und woraufhin ich lebe. Die ganze Gesinnung, die ganze Wahrnehmung ändert sich. Woran wir uns erfreuen und was uns betrübt, was wir uns ersehnen und was plötzlich unwichtig wird, was wir für wertvoll erachten und was wir ignorieren. Christus ermöglicht uns Zufriedenheit durch das neue Leben, das er allein uns gibt und der Heilige Geist in unseren Herzen erweckt. Die christliche Zufriedenheit ist nicht nur irgendwie eine Genugtuung einer fleischlichen Gesinnung, dessen, was noch zu dem alten Leben gehört, sondern die Grundlage dafür, dass wir christliche Zufriedenheit erfahren, ist ein neues Leben in Christus. Und dieses neue Leben bringt, wie gesagt, ganz neue Ansichten mit sich. Und diese neuen Perspektiven sind absolut entscheidend dafür, dass wir christliche Zufriedenheit erlernen können. Erstens, ein neuer Blick auf die Welt. Christliche Zufriedenheit ist durchaus geheimnisvoll, denn es passt nicht zu den Strategien und Überzeugungen, die wir in dieser Welt gewohnt sind. Ja, es scheint schon fast paradox, also gegensätzlich zu sein. Denn wirklich zufrieden kann nur der sein, der erkennt, dass diese Welt und alles, was sie hat und gibt, nicht genug ist, um uns jemals wirklich zu erfüllen. Jeremiah Burroughs, er schreibt, sie haben das Geheimnis der Zufriedenheit nicht erkannt, wenn man von ihnen nicht sagen kann, dass sie der unerfüllteste Mensch dieser Welt sind, obwohl sie auch der zufriedenste Mensch sind. Hier ist das Geheimnis. Obwohl sein Herz, also das des Christen, so groß ist, dass die Freuden der ganzen Welt und jene von 10.000 Welten als sein Teil ihm keine Zufriedenheit schenken, so ist sein Herz mit dem, was Gott ihm gibt, zur Ruhe gelangt, selbst wenn es nur Brot und Wasser ist. Also nun, das soll keine philosophische Gedankenspielerei sein, sondern ein ganz praktischer und wesentlicher Punkt. Es geht darum, wo suchst du die Quelle der Zufriedenheit? Wenn du denkst, ich brauche einfach nur genug von dem Guten in dieser Welt, um zufrieden zu sein, nun, dann wirst du nie Zufriedenheit finden. Wenn es nur darum geht, ja, ich brauche einfach mehr von dem, was mich fröhlich macht, du wirst niemals satt werden. Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, nur in Gemeinschaft mit Gott selbst wahre Erfüllung zu finden. Er hat uns geschaffen in Beziehung zu sich selbst. Und je mehr wir versuchen, die Position, die Rolle, die nur Gott erfüllen kann, mit den Dingen zu ersetzen, die er geschaffen hat, desto weniger werden wir echte Zufriedenheit erfahren. Wenn ich nur eine bessere Arbeitsstelle hätte, wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich bloß ein schöneres Auto hätte, ein großes Haus, eine hübsche Frau, gesunde Kinder und so weiter, dann wäre ich bestimmt zufrieden. Ich brauche nur noch etwas hinzugefügt. Ich brauche nur etwas mehr. Noch mehr Güter, noch mehr Erfolg. Aber es kann mich nie wirklich glücklich machen. Jesus sagt in dem Gleichnis von dem Acker in Markus 4, Vers 19, es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Betrug des Reichtums. Was meint Jesus damit? Es ist genau diese falsche Hoffnung. Wenn ich reich bin, ach, dann bin ich frei von Sorgen. Dann geht es mir gut. Dann kann ich zufrieden sein. Tatsächlich sind Reiche nicht zufriedener als Arme in dieser Welt. Obwohl sie scheinbar eine so viel bessere Position und so viel mehr Sicherheit haben im Leben. Aber es gehen neue Sorgen und andere Gefahren und größere Wünsche und weitere Versuchungen damit einher. Geld und Besitz, Ruhm und Erfolg erfüllt nicht die Seele. Es macht unsere Seele niemals zufrieden. Denn dazu war es nie gedacht. Ist es nie geschaffen worden. Denn diese Dinge dieser Welt sind nicht geeignet, unsere Seele wirklich zufriedenzustellen. Gott hat uns geschaffen in Beziehung zu sich selbst hin. Und alles, was diese Quelle der Zufriedenheit aus der Gemeinschaft mit Gott ersetzen will, wird niemals den unendlichen Gott ersetzen. Wenn du einen leeren Magen hast und er morgens so richtig knurrt und du bist hungrig, dann machst du auch nicht deinen Mund auf und versuchst, Luft zu schlucken. Und wenn du merkst, ach, irgendwie, ich bin immer noch nicht satt. Irgendwie hab ich immer noch Hunger. Ich habe jetzt schon versucht, so viel Luft einzuatmen. Und du stellst dich vor den Ventilator, weil du meinst, ich brauche einfach noch mehr Luft oder noch schnellere Luft oder noch kühlere Luft, um satt zu werden. Nun, es wird niemals funktionieren. Nicht, weil Luft schlecht ist, aber Luft ist nicht geeignet, deinen Magen zu füllen. Du brauchst Nahrung, um Kraft daraus zu bekommen. Ein Christ erkennt, nichts in dieser Welt kann mich wirklich zufriedenstellen. Und deswegen sagt Boris, ein Christ ist eigentlich der unerfüllteste Mensch auf der Welt. Aber gleichzeitig der zufriedenste. Weil er sagt, aber wenn ich Gott habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Nur Gott kann meine Seele füllen. Diese Welt ist voller Versprechen, dich zufrieden zu machen. Aber nichts hält wirklich an. Wir haben gehört von der Werbung. Ja, oh, wenn du das hast, dann wird dein Leben so viel besser sein. Aber nichts in dieser Welt kann deine Seele wirklich zufriedenstellen. Und bei all denen, die scheinbar alle Mittel haben und sich kaufen können, was sie wollen, nun schau ihr Leben an. Es ist eine Darstellung von einer Suche nach Sinn und Erfüllung, die nichts, was sie kaufen können und sich aneignen können, füllen kann. Ich hatte in der Grundschule einen Mitschüler, dessen Eltern waren beides Ärzte. Und ich war an einem Tag mit ihm zum Spielen verabredet. Ich ging zu ihm und er zeigte mir sein Zimmer voller Spielzeuge. Und er hatte das neueste und beste Spielzeug von allem. Das die neuesten Lego-Sachen mit allen möglichen Techniken und nur das Beste, und ich beneidete ihn für sein Spielzeug. Er hatte all das, was mir noch nicht mal in den Sinn gekommen ist, dass man mit sowas spielen kann. Bis ich bemerkte, dass seine Eltern nur wenig Zeit für ihn hatten. All diese Sachen waren der Versuch, die mangelnde Gemeinschaft zu ersetzen. Die Eltern hatten keine Zeit, also schütteten sie ihn zu mit Spielzeug, damit er beschäftigt ist. Aber er erfuhr nicht die Liebe und die Gemeinschaft und die Zärtlichkeit, die er von seinen Eltern brauchte. Und als ich das bemerkte, da beneidete ich ihn nicht mehr, sondern plötzlich hatte ich Mitleid. Diese Welt, alle Schönheit, alle Freuden, ja, wir dürfen all das Gute genießen. Gott hat in dieser Welt uns so viele Dinge geschenkt, gerade auch mit dem Zweck, uns zu erfreuen. Aber als Quelle der Zufriedenheit, als Nahrung für die Seele, eignet sich die Welt nicht. Wir sind Fremdlinge und Pilger, so heißt es in der Bibel. Das heißt, wir reisen in dieser Welt nur hindurch. Hier ist nicht unser wahres Zuhause. Wir nutzen die Zeit. Ja, wir gebrauchen die Dinge zum Besten. Wir haben Vorteile davon. Aber diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir erwarten etwas Besseres. Wir sehen uns danach, dass Jesus Christus wiederkommt. Dass er sein Reich der Herrlichkeit aufrichtet. Und dann werden wir ungetrübte und unmittelbare Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann wird unser Herz vollkommen erfüllt sein. So wie wir geschaffen worden sind. Dass wir Gemeinschaft haben und vor dem Angesicht Gottes leben. David schreibt im Psalm 16, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das ist das, was unsere Seele erfüllen soll. Das Einzige, was unsere Seele wirklich erfüllen kann. Die Freude vor dem Angesicht Gottes. Der alte Pastor John Trapp, er schreibt, wer zur Krönung reitet, kümmert sich nicht um den Regen. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, worauf ich hinaus, ich reite zur Krönung, dann ist mir der Umstand auf der Reise gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn es darum geht, ich will hier einen Tag in der Sonne verbringen, am Strand, dann macht mir der Regen viel mehr aus. Diese Welt ist nicht unser Ziel, ist nicht unsere Hoffnung, ist nicht unser Paradies. Diese Welt kann uns nicht erfüllen. Gerade darum können wir selbst mit wenigem oder auch mit mancher Not zufrieden sein. Denn wir haben das, was so viel wichtiger ist. Wir haben eine Quelle der Zufriedenheit, die nicht von dieser Welt ist. Und zweitens, ein neuer Blick auf dich selbst. Zu verstehen, dass es in dieser Welt viele Probleme gibt und falsche Versprechen, das ist gar nicht so schwer. Da kann ich könnte ich sogar viele Ungläubige von überzeugen, dass es in dieser Welt so manches an Not und Leid gibt, was unsere Seele nicht erfüllen kann. Aber um wirklich in Christus zufrieden zu sein, müssen wir einen ehrlichen Blick auch auf uns selbst finden, nicht nur auf die gefallene Welt. Wir Menschen sind alle krank, todkrank. Nicht durch einen Virus oder einen Infekt, sondern durch die Sünde. Und wir alle machen nicht nur ab und zu mal etwas Falsches, sondern wir sind Sünder von unserem ganzen Wesen. Und darum ist das, was wir tun, sündig, weil wir Sünder sind. Abgefallen von Gott, getrennt von der Gemeinschaft mit ihm. Unser Denken, unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille ist durchzogen, alles ist durchzogen von Selbstsucht und von Eigenliebe, von Unverständnis, von Neid, von Stolz, von falscher Begierde. Und Sünde ist betrügerisch und zerstörerisch. Das bedeutet, die Sünde betrügt uns. Wir denken, Sünde, das, was Gott verboten hat, ist eine Abkürzung zu unserem Glück. Dabei ist es immer ein Irrweg. Ah, wenn du das nur hast, wenn du diese Frau gewinnst und wenn du deinen Mitarbeiter ausstichst und du deswegen die höhere Position bekommst und so weiter und so fort. Das wird dir Zufriedenheit geben. Es ist immer Betrug. Es ist immer ein Irrweg, auf sündige Wege zu gehen. Oder wir denken, die Sünde hilft uns zur Freude. Dabei zerstört sie unsere Fähigkeit, echte Zufriedenheit zu erlangen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich sollte jeder Freude nachgehen. All das, was verboten war, ich wollte es ausprobieren, um zu schauen, das ist doch vielleicht genau das, was mir wahre Freude gibt. Und als ich all das bekommen habe, wonach ich mich gewünscht habe, habe ich gemerkt, es höhlt meine Seele aus. Es macht mein Herz nur noch viel leerer, anstatt dass es füllt. Mit all den falschen Versprechungen zerstören wir und rauben wir Zufriedenheit, anstatt sie anzufüllen. Um echte christliche Zufriedenheit zu lernen, müssen wir lernen, mit der Sünde unzufrieden zu sein. Ja, die Sünde als Last, als Hindernis, als Elend zu erkennen. Denn manchmal ärgern wir uns über etwas, das uns vorenthalten wird oder über etwas, was wir nicht erreichen. Dabei ist es eigentlich gut für uns. Weil das, was Gott von uns nimmt oder uns vorenthält, genau das ist, was uns schaden würde. So manche Medizin schmeckt bitter und unappetitlich. Und wenn du nicht wahrhaben willst, dass du krank bist und diese bittere Medizin einen viel größeren Schaden abwendet, dann wirst du nur damit beschäftigt sein, was für ein schlechter Geschmack diese Medizin hat. Aber sobald du erkennst, ach, diese Arznei ist nützlich für mich, kannst du zufrieden sein, trotz des bitteren Geschmacks, weil du dich an dem freust, an der besseren Wirkung freust. Die Folgen der Krankheit sind dir viel schlimmer als das kurze, unangenehme Gefühl auf der Zunge. Sünder, bist du dir bewusst? Mit das Schlimmste, was dir in diesem Leben passieren kann, ist, dass Gott dir alle deine Wünsche erfüllt. Dass Gott es zulässt, dass du ungehindert deinem Willen folgen kannst. In Römer 1 heißt es, Vers 24, darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit. Dahingegeben. Es ist eine Gerichtshandlung Gottes. Wenn er sagt, ja, dann mach doch, was du willst. Dann folg doch deinem Herzen. Dann geh doch deiner sündigen Begierde nach. Ich halte dich nicht mehr auf. Mach, was du willst. Wer von euch wird sagen, oh, siehste, Gott hat gesagt, ich kann machen, was ich will. Wunderbar. Nun, das ist das schlimmste Gericht, was du dir in diesem Leben vorstellen kannst. Dass Gott dir nicht nachgeht. Dass Gott sich nicht um dich kümmert. Dass Gott sich nicht mehr sorgt darum, wie dein Leben ausgeht. Sondern sagt, okay, das ist dein ganzer Wunsch, mach, was du willst. Das ist dein Verderben. Das ist dein Untergang. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sünde ein großer Faktor in unserem Wunsch nach Zufriedenheit ist. Wir müssen verstehen, warum Sünde so schlimm ist. Und dass Sünde letztendlich alle Zufriedenheit in Ewigkeit zerstört. Und jede Fähigkeit und Möglichkeit nach Zufriedenheit raubt. Aber gerade so betrügerisch ist, dass sie dir in diesem Leben Zufriedenheit verspricht, ja, bewirbt und so leicht uns ködert. Sie will uns auf eine betrügerische Spur führen, überall in der Welt Zufriedenheit zu suchen, gerade in dem, was Gott verboten hat. Und nur von einem hält die Sünde dich ab, deine Zufriedenheit in Gott zu finden. Von der einen Quelle, die wirklich dein Herz füllen kann. In Jeremia 2 klagt Gott darüber. Eine zweifache Sünde haben sie begangen. Mich, die wahre Quelle, haben sie verlassen und sie haben sich irgendwelchen brüchigen Zisternen zugewendet, die das Wasser noch nicht mal halten kann. Oh, Sünde ist ein Zerstörer der Zufriedenheit. Aber so betrügerisch, weil es gerade diese Freude verspricht, nach der du dich sehnst. Wir müssen aber auch verstehen, dass manches, was uns schwer und mühsam erscheint, was uns unruhig macht, vielleicht nur dazu dient, die Wirkung der Sünde und der falschen Begierden in uns zu verringern. Ja, uns abzuhalten, so manche Wege zu gehen, die für uns so reizvoll sind. Und Gott weiß, es wird dich von mir wegbringen. Es wird dich auf einen Weg führen, der dir schaden wird und nicht nützen. Die Bibel nennt diesen neuen Blick auf dich selbst, auf die Sünde in dir. Die Bibel nennt sie Buße, Umkehr, eine neue Gesinnung. Wir sehen die Sünde nicht mehr als unseren Helfer zur Freude, sondern wir erkennen, wir demaskieren die Sünde als Zerstörer des Friedens. Ich habe eine neue Sicht auf das, was in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Herzen vorgeht. Ich tue Buße. Wie das Kind. Entschuldigung. Darum müssen wir demütig werden vor Gott. Ein stolzes Herz denkt, Gott, wie kannst du mir bloß irgendeinen Wunsch vorenthalten? Wie das Kind, das sich beklagt, dass doch auf dem Wunschzettel auf Nummer 53 auch noch was stand und sich bei den Eltern beklagt, ja, und was ist damit? Aber wer seine eigene Sündhaftigkeit erkennt und sich vor Gott erniedrigt und demütigt, der weiß, ich habe überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche königlichen Ehren, dass mir mein Wille in allen Bereichen ermöglicht wird. Und es ist oftmals noch nicht mal gut. Ich habe eigentlich Strafe verdient. Sünde ist nicht nur das, was mich selbst zerstört, sondern was Gott entehrt. Er, der mich geschaffen hat. Ich wundere mich, dass Gott mir überhaupt so viel Gutes schenkt. Hast du diesen Blick auf dich selbst, auf dein Leben? Jesus nennt es Selbstverleugnung. Sich vor Gott zu erniedrigen und zu verstehen, mit Christus verachtet zu werden, ist wertvoller, als wegen der Sünde gerühmt zu werden. Burroughs schreibt, ein Mensch, der in seinen eigenen Augen als gering erscheint, wird jede Bedrängnis als gering erachten und jede Gnade als beträchtlich. Ich traf mal einen Christen und wenn man ihn fragte, wie geht es dir? Dann antwortete er gerne, danke, besser als ich es verdiene. Wie wir über Sünde denken und inwiefern wir verstehen, dass wir selbst Sünder sind, es macht einen großen Unterschied bei dem Thema der Zufriedenheit. Ein stolzes Herz findet niemals Zufriedenheit in Christus. Aber den Demütigen schenkt Gott Gnade. Wir brauchen einen neuen Blick auf uns selbst. Und drittens, ein neuer Blick auf Gott. Warum erfüllt Gott nicht meine Wünsche? Warum lässt Gott mich Kummer und Traurigkeit erleben in diesem Leben? Straft er mich? Mag er mich nicht? Wir kennen diese Fragen. Nicht nur von anderen. Wir kennen diese Fragen aus unserem eigenen Herzen. Aus unserem eigenen Leben. Und natürlich wissen wir, Gott ist nicht dafür zuständig, uns ein bequemes Leben zu bereiten. Er ist nicht der Animateur für Touristen im Urlaub oder der Assistent der Filmstars, die dafür sorgen müssen, dass auch bloß nichts irgendwie mangelt und jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Nein, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist das höchste und erhabenste Wesen. Er ist heilig und gerecht, sodass er Sünde bestraft und wir haben eine Pflicht ihm gegenüber, so zu leben, wie er es fordert. Aber er hat einen Tag bestimmt, an dem er die ganze Erde richten wird, für das, was wir Menschen in diesem Leben getan haben. Doch er ist auch barmherzig und gnädig. Gott, der Vater, gab seinen Sohn in diese Welt, damit sein sündloses und vollkommenes Leben er es hingibt. Stellvertretend für Sünder, als ein Opfer für unsere Schuld. Es ist der einzige Weg, wie Sünder wieder in friedliche Gemeinschaft mit Gott kommen können. Im Glauben an Jesus und in Buße über ihre eigene Schuld. Christliche Zufriedenheit findet Ruhe in dem Wert der Versöhnung mit Gott. Der Gott, der mich und alles in dieser Welt geschaffen hat, vor dem alles steht in Verantwortung. Dieser Gott hat sich mir zugeneigt in Christus. Er hat meine Schuld, die ich gegen ihn begangen habe, angehäuft habe, jeden einzelnen Tag in meinem Leben. Er hat sie auf Jesus Christus gesetzt. Am Kreuz hat Jesus für mich bezahlt. sodass ich mit Gott versöhnt sein kann, dass Gott nicht mehr mein Feind ist. Wertvoller als das größte Juwel, kostbarer als alle Goldreserven der Welt, ist der Friede mit Gott. Als Martha Jesus und seine Jünger bewirtete und sich darüber ärgerte, dass ihre Schwester Maria den Worten von Jesus zuhörte, statt auch mittätig zu sein, sagte Jesus: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Eins ist nötig. Und so auch sind wir besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Aber wir müssen verstehen, eins ist von größter Notwendigkeit. Reich zu werden ist nicht notwendig. Aber mit Gott Frieden zu haben, das ist nötig. Ein angenehmes Leben zu haben, ist zwar schön, aber nicht notwendig. Aber Vergebung der Sünden zu erhalten durch Jesus Christus, das ist nötig. Ansehen und Ehre, Privilegien und einen hohen Namen zu haben in dieser Welt, ist nicht notwendig. Aber mit Jesus verbunden zu sein und das Himmelreich zu erben in Ewigkeit, das ist nötig. Und darum sagt Jesus, dass es nichts nützt, selbst wenn jemand die ganze Welt gewinnen würde, aber Schaden an seiner Seele nimmt. Er hätte eine Verlustrechnung gemacht. In Jesus Christus begegnet Gott uns in Gnade. Das heißt unverdiente Barmherzigkeit. Obwohl wir Strafe verdient hätten, schenkt er uns Vergebung und Frieden, ewiges Leben und Gemeinschaft mit ihm selbst. Jesus Christus, Gott, der uns nahe kommt, ist die größte Gabe und der höchste Gewinn. Als das Volk Israel wegen ihrem Ungehorsam von Gott bestraft wurde und sogar Jerusalem, die Hauptstadt, zerstört wurde von den Babyloniern, da betet der Prophet Jeremia in Klagelieder 3, Vers 19, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Er war betrübt über den Zustand seines Volkes, sein Heimatort. Aber er ruft sich etwas zurück in den Sinn. Ich habe etwas, was so viel kostbarer ist. Mein Anteil ist der Herr. Und trotz diesem Gerichtshandeln und trotz dieser Strafe und trotz all der Not, Gottes Erbarmen hat nicht aufgehört. Seine Gnadenerweise sind neu jeden Morgen. Wir brauchen nicht nur einen rechten Blick, wie finster und abscheulich die Sünde ist. Wir müssen auch erkennen, wie kostbar und herrlich es ist, dass wir Sünder aus Gnade mit Gott versöhnt sein dürfen. Wie viel kostbarer das ist als alles Glück in dieser Welt. Gott zu haben, sagen zu können, ja, der Herr ist mein Gott. Christus ist mein Erlöser. Und Jesus hat uns nicht nur versöhnt mit Gott, sondern er hat es getan, indem er als Mensch in dieser Welt gelitten hat. Und damit wird er uns auch in Bedrängnissen zum Vorbild. Ein Puritaner sagte einmal, Gott hat nur einen Sohn ohne Sünde, aber er hat keinen Sohn ohne Bedrängnis. Auf die eine oder andere Weise werden alle Kinder Gottes bedrängt in dieser Welt. Das Versprechen an Gläubige ist niemals ein sorgloses, ein bequemes Leben. Manchmal werden wir bedrängt von Verfolgung und Hass von anderen Menschen. Manchmal werden wir bedrängt durch Krankheiten und Schwachheiten und Misserfolge in unserem Leben. Manchmal durch schwere Versuchungen zur Sünde in unserem eigenen Fleisch. Doch Jesus ist unser Vorbild. Wie er in völliger Zufriedenheit vor Gott selbst das größte Leid ertrug, Freude daran hatte, den Willen des Vaters zu tun. Jesus ist unser Retter, unser Vorbild, aber auch unser Helfer zu jeder Zeit. Paulus bezeugte ja, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Er erinnert auch seinen Schüler Timotheus daran, in 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Da ist eine Kraftquelle, eine Stärkung. Jesus versöhnt uns mit Gott, er gibt uns ein Vorbild des Leidens in völliger Abhängigkeit und Zufriedenheit und Gemeinschaft mit Gott. Und er reicht uns in der Not und in den Herausforderungen die Kraft dar, die wir brauchen, um in diesem Leben im Glauben voranzuschreiten. Ist das nicht ein herrlicher Blick auf den Herrn? In ihm ist der Trost und die Hoffnung, die Gewissheit, die Ausdauer, die Freude, der Friede. Der Heilige Geist stärkt uns mit dem, was Christus uns darreicht. Jeder Situation. Niemals sind wir außerhalb seiner Reichweite. In Jesus haben wir die Gewissheit, dass Gott seine Gnade und Liebe uns gegenüber nicht mehr aufgibt. Schaust du auf dich selbst, musst du daran zweifeln. Natürlich hast du es nicht verdient, dass Gott dir die Treue hält, dass Gott dich erhebt, dass er dich bewahrt. Aber schau auf den Herrn, der dir verspricht, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Ich habe mich in einem Gnadenbund an dich gehängt. In Jesus hat er seinen Bund der Gnade, das Evangelium bestätigt. In Jesus finden alle Versprechen Gottes ihr Ja und auch ihr Amen. Durch Jesus wissen wir, dass Gott uns liebt und als seine Kinder angenommen hat, die wir an ihn glauben. Und er verlässt uns nicht. Unsere Seele findet in Gott den größten Trost in den besten Zeiten und den einzigen Trost in den schlechtesten Zeiten. Und dennoch ist er stets unser Trost und unsere Kraft. Ohne einen rechten Blick darauf, wer Gott ist und was er in Christus für uns getan hat, kennen wir keine Zufriedenheit. Und viertens, ein neuer Blick auf das Leben. Der Blick auf die Welt, auf uns selbst und auf den gnädigen Gott führt uns zu einem neuen Blick auf das Leben überhaupt und was dem Leben Sinn und Wert gibt. Was ist eigentlich das Gute im Leben? Ja, die Welt ist durchsetzt von der Sünde, wir leben in einer gefallenen Welt, aber es gibt doch auch Schönes, Gutes, Lohnenswertes in der Welt, nicht wahr? Nun, der Einzige, der wahrhaft gut ist, sagt die Bibel, ist Gott selbst. Und unser höchstes Gut ist die Gemeinschaft mit diesem guten Gott. Doch Gott hat diese Welt selbst nach dem Sündenfall so eingerichtet, dass alles, was uns Gott näher bringt und uns etwas von Gott offenbart, gut ist für uns. Das bedeutet, alles, was wir genießen, ob wahre Freundschaft, eheliche Liebe, die Schönheit der Natur, gutes Essen, nützlichen Besitz, all das hat einen guten Wert und darf und soll von uns genossen werden. Aber nicht wegen der Sache selbst, dass sie als Quelle der Zufriedenheit Gott ersetzt oder austauscht, sondern weil es uns letztendlich etwas von der Freundlichkeit und dem Wesen Gottes zeigen soll, uns daran erinnern soll, dass Gott gut ist. Und darum ist es wichtig, um zufrieden zu sein, dass sich nicht vorrangig unsere Umstände verändern, sondern unser Herz, unser Blick auf das Leben. Ja, ein Mann ist krank und es führt dazu, dass das alles bitter schmeckt. Egal, was seine Frau ihm zubereitet, alles hat irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Und täglich sagt er zu seiner Frau, oh, gib noch ein bisschen mehr Zucker in den Tee, der schmeckt wieder so bitter. Aber das Problem ist nicht der Tee, sondern der Geschmack. Das ist die Krankheit, die seinen Geschmack verfärbt. Und so ist der Grund für so viel Unzufriedenheit in unserem Leben nicht die bitteren Umstände, sondern unser Herz und unser Wille. Und die Lösung ist nicht, kipp mehr Zucker ins Leben, sondern unser Herz muss gesund werden. Unser Herz muss erneuert werden. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher? Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Das bedeutet, ein gutes Leben ist nicht unbedingt ein Leben ohne Grenzen, ohne Schwierigkeiten, sondern ein Leben, das unser Herz Gott nahe bringt und unseren Willen dem guten und vollkommenen Willen Gottes anpasst. Ihr kennt alle den Schmerz in den Muskeln. Meine Töchter haben gestern bei dem Brückenlauf hier in Wetzlar mitgelaufen. Und man spürt es auch, wenn man körperlich hart gearbeitet hat. Ja, am nächsten Morgen Muskelkater. Die Muskeln dehnen sich, das sticht und ist unangenehm. Aber die meisten freuen sich über diese Form des Schmerzes. Warum? Weil sie wissen, die Muskeln, sie verformen sich in einer guten Weise. Ich werde in diesem Bereich stärker. Aber wenn du das überhaupt nicht weißt und morgens aufwachst und denkst, oh, wieso tun meine Arme so weh, wieso tun meine Beine so weh, dann kannst du große Angst bekommen. Oh, was stimmt nicht? Als Christen können wir lernen, uns an dem zu freuen, was unser Herz auf Gott ausrichtet und unseren Willen in guter Weise formt. Selbst wenn es nicht immer angenehm ist. David betet im Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Ein starker Vers. Fasse mein Herz zusammen. Wörtlich heißt es so viel wie einige mein Herz. Bring es wieder zusammen. Drücke es wieder zusammen, dass es auf das eine ausgerichtet ist. Gott zu verehren, ihn zu preisen. Hast du Gefallen daran, wenn Gott dich zum Guten formt in diesem Leben? Denn so verschwindet die Bedrängnis nicht, aber sie verwandelt sich. Die Umstände verändern sich nicht, aber der Zweck verändert sich. Jakobus, er schreibt diesen erstaunlichen Satz in Jakobus 1. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder. Und was denkst du, was jetzt kommt? Wenn ihr in manchen Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Wie kann denn ein Christ sich freuen an Versuchungen, an Schwierigkeiten, an Prüfungen? Es bringt gute Frucht hervor. Das, was viele in Not und Verzweiflung, Sünde oder Angst führt, es verwandelt sich zum Diener des Glaubens für die, die in Christus zufrieden sind. Oder Psalm 84. Diese Verse haben mich einige Jahre durch eine schwere Zeit getröstet. Hier heißt es, Psalm 84, Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das Tränental bleibt ein Tränental. Die Gläubigen werden nicht drüber gehoben, nicht drüber geflogen. Aber für den, der in Gott Zufriedenheit gefunden hat, wird es ein Quellort. Einem Ort, wo der Frühregen den Durst löscht. Anstatt zu klagen, warum musste mir das passieren, kann ein Christ bitten, Herr, wie kann ich diese Situation gebrauchen, um dich besser kennenzulernen? Um dir die Ehre zu geben? Um mich trotz dieser Umstände dennoch ganz an dir zu erfreuen. Bitte schenke mir die Kraft, um aus dieser Lage gestärkt und geheiligt hervorzugehen. Oh, hilf mir, dass dieses Tränental ein Quellort wird auf meinen Weg zu Gott in Zion. Und fünftens, ein neuer Blick auf die Vorsehung Gottes. Das alles führt uns schließlich wieder zu der Weise, wie Gott alles lenkt und leitet. Wir nennen es Gottes Vorsehung. Das bedeutet, nichts ist ihm verborgen. Nichts ist außerhalb seiner Reichweite. Und tatsächlich leitet er alles, vom Kleinsten bis zum Größten, nach seinem guten Ratschluss und Plan. Wenn wir denken, alles, was uns begegnet, ist Zufall oder Glück oder Willkür, dann gibt es keine Ruhe des Herzens. Dann gibt es keine Gewissheit, keine Sicherheit. Dann gibt es keine Kontrolle, kein Plan, kein Ziel. Nur leblose Kräfte, denen wir ausgesetzt sind, willkürlich. Aber wie anders ist es, darauf zu vertrauen, dass Gott souverän herrscht. Wie Jesus sagt, nicht ein einziger Vogel fällt vom Himmel, ohne dass der Vater es weiß. Nicht ein Haar fällt von unserem Haupt, ohne dass Gott es weiß und zulässt und kontrolliert und gebraucht. Dieser Blick erlaubt uns zunächst, all das Gute zu erkennen, das Gott uns in diesem Leben schenkt. Wenn wir wirklich zufrieden sind, haben wir gelernt, Gottes Gnade in unserem Leben zu sehen und zu genießen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sie sind täglich neu, jeden Morgen neu. Kannst du das sagen? Siehst du, wie gnädig Gott dir ist? Wie er dir täglich Segen zukommen lässt? Wir erkennen selbst die kleinsten Freuden als ein Geschenk aus seiner Hand, als ein Zeichen seiner Liebe. Gott hat das Essen und all den Geschmack geschaffen, heißt es in 1. Timotheus 4, damit wir es mit Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer genießen können. Gott reicht uns reichlich da zum Genuss. Es ist nicht einfach nur eine Willkür, dass wir verschiedene Geschmackssinne haben, dass es verschiedene Geschmacksrichtungen gibt in dieser Welt. Oh, wir sollen die Dankbarkeit haben gegenüber Gott. Die Ehe soll uns etwas aufzeigen von der Liebe und der Treue Jesu zu seiner Gemeinde. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit und Majestät Gottes. Alle Güter, die wir haben und gebrauchen können, sie sollen uns daran erinnern, dass Gott ein Gott ist, der für uns sorgt, der uns das Leben gibt. Mit dem rechten Blick auf Gottes Vorsehung sehen wir also die Freuden als Segnungen Gottes und lernen sie auch zu genießen. Denn wisst ihr, es gehört zu dem Elend dieser Welt, dass viele das, was sie sich wünschen und wovon sie sich Zufriedenheit versprachen, zwar bekommen, aber es nicht genießen können. Mein Lateinlehrer sagte mal, was nützen dir 200 PS unter der Haube, wenn du im Stau stehst? Obwohl Salomo erkennt, wie nichtig und wie vergänglich und wie leer all die Dinge unter der Sonne sind, schreibt er in Prediger 5, Vers 18, siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe. Dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Es ist sogar eine Gabe Gottes, wenn wir uns an dem freuen können, was Gott uns gibt. An den natürlichen Dingen dieser Welt, dass wir überhaupt einen Geschmack der Zufriedenheit haben. Selbst das kommt von Gott. Die Zufriedenheit liegt niemals in den Gütern selbst, sondern es ist eine Gabe Gottes. Und das Herz, das das Gute als Zeichen der Liebe Gottes empfängt, kann es auch genießen, als eine Gabe von Gott, dem Schöpfer, der sich väterlich um uns sorgt. Darum schreibt Paulus, dass er auch vermag, Überfluss zu haben und satt zu sein. Ja, wir brauchen selbst Kraft dafür, das Gute genießen zu können und es nicht zu unserem Götzen zu machen. Wir brauchen die Kraft Christi, das Gute aus Gottes Hand in rechter Weise zu gebrauchen und zur Ehre Gottes zu genießen. Doch wer in Christus ist und angenommen bei Gott im Bund der Gnade, der darf wissen, selbst die Zeiten der Not, der Trauer, des Schmerzes sind nicht Zeichen seines Zorns, sondern ebenfalls der Liebe. Vielleicht führt Gott uns in eine schwierige Lage, damit wir von Sünden oder von falschen Wegen fortgezogen werden. Oder wir sind versucht, das Gute Gottes in falscher Weise zu missbrauchen. Wenn ein Wasserrohr im Haus leckt, wenn da irgendwie Wasser aus einer Stelle rauskommt, wo es nicht rauskommen sollte, dann stellt der Klempner erst einmal das ganze Wasser im Haus ab, um die eine Stelle zu reparieren, wo das Wasser an der falschen Stelle entweicht. Vielleicht bereitet Gott uns auch in dieser Weise vor, dass er eine Stelle reparieren muss. Und dreht einmal das Wasser zu, um zu sagen, schau, hier entweicht an falscher Stelle etwas. Ich will das reparieren in deinem Leben. Vielleicht bereitet Gott uns zu einer Aufgabe vor oder will andere gute Zwecke erreichen, wofür er die gegenwärtige Not als nützlich sieht. Burroughs erklärt die Vorsehung wie so ein großes Uhrwerk mit voller Zahnräder. Und wir sind manchmal so wie Kinder, die denken, dieses eine Zahnrad hier, das soll mal stehen bleiben. Kann ich dieses eine Zahnrad mal stehen bleiben? Nun, das geht nicht. Warum? Dann würden alle Räder stehen müssen. Denn sie sind alle miteinander verbunden. Wir Menschen denken auch manchmal, ah Gott, kannst du nicht diese eine Weise in meinem Leben, dieses Vorkommnis, kannst du das nicht umkehren? Kannst du das nicht wieder in die andere Richtung laufen lassen? Und wir verstehen nicht, wie Gott in seiner Vorsehung viele Dinge miteinander verbunden hat und doch einen guten Plan hat. Gott erniedrigt oft, bevor er erhöht. Heiligt und er erzieht seine Kinder durch Prüfungen. Das ist der normale Weg, den er geht. Es ist nicht das Normale, dass ein Christ völlig sorglos und ohne jegliche Schwierigkeiten und Schmerzen dieses Leben erlebt. Und das ist nicht das Kennzeichen der größten Frömmigkeit, wenn ich niemals krank werde und niemals eine Brille brauche und niemals irgendwelche Beschwerden habe und immer genug Geld im Portemonnaie. Nee, gerade die Gott gebraucht, lässt er oftmals Leid erfahren und lehrt sie, in ihm Halt zu finden. Josef wurde ein Sklave und ist ins Gefängnis geworfen worden, bevor er Vizeregent Ägyptens wurde. David war auf der Flucht und lebte in Höhlen, bevor er auf den Thron stieg. Selbst Jesus, heißt es, er wurde durch Leiden vollendet. Doch Gottes Vorsehung ist vollständig, umfassend, immer voller Macht und Weisheit und Liebe zu denen, die in Christus sind. Um ein beruhigtes Herz im Vertrauen auf die liebevolle Leitung Gottes zu gewinnen, müssen wir verstehen, dass alles, was Gott tut, mitwirkt, ob wir es verstehen oder nicht, zum Guten für die, die Gott lieben. Und so können wir das Angenehme, aber auch das Schwere aus Gottes Hand nehmen und uns an ihm und seiner Liebe erfreuen, ja, in ihm ruhen, selbst in dieser gefallenen Welt. Seht ihr, dass christliche Zufriedenheit ein tiefes Verständnis wichtiger christlicher Lehren erfordert? Über die Welt, über die Sünde, über Gott, über Vergebung, über Gottes Vorsehung. Wir brauchen ein Verständnis von all diesen großen und wichtigen christlichen Lehren. Und es ist gleichzeitig von höchster praktischer Kraft. Denn du kannst es umsetzen in jeder einzelnen Situation. Das, was du genießt und das, was du ertragen musst. Eine Zufriedenheit, die allein Christus uns ermöglicht durch ein neues Leben in ihm. Amen.